Und nun Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein Kirchweihjubiläum zu Pfingsten zu feiern, finde ich sehr passend. Schließlich war das erste Pfingstfest in Jerusalem die Geburtsstunde der Kirche überhaupt. Aber darüber hinaus ist Pfingsten ein denkwürdiges Datum in der Geschichte der Hoffnungskirche. Man kann es ja auf den ausgestellten Bildern anschauen, wie es einmal angefangen hat, hier an diesem neuen Ort für die Kirche. Und es gibt das Modell von diesem umgebauten Bauwagen als provisorische Kirche. So provisorisch vielleicht, wie es einst auch das heilige Zelt der Begegnung mit Gott auf der Wüstenwanderung des Volkes Israel war. Und zugleich symbolisiert so ein Bauwagen die Pioniersituation. Etwas Neues anfangen, Menschen in dem Neubauviertel sammeln, sich mit ihnen um das Evangelium scharen. Und das geschah in einer gesellschaftsideologisch widerständigen Atmosphäre und im Angesicht von einer deswegen auch nicht gerade freundlich gesinnten Umgebung. Und wir haben schon gehört, es kam dann später zu dieser höchst überraschenden Entwicklung. Gut 270 Jahre seit 1718 hatte sie in Deutsch-Ossig gestanden, diese Kirche. Und nun war sie vom Tagebau bedroht, sollte der Kohle weichen. An einem Pfingsttag 1988 wurde sie in dem Gottesdienst entwidmet. Die Inneneinrichtung wurde geborgen und gelagert, die äußere Hülle der Kirche aber abgerissen. Das alles geschah nicht lange vor der mit dem Mauerfall markierten Zäsur im Nachkriegsdeutschland. Und dann gab es doch noch eine erfreuliche Entwicklung. Hier in Königshofen, diesem kirchlich, wie schon gesagt, herausfordernden Ort, wurde für das Interieur der Kirche eine neue Hülle erstellt. Und exakt 10 Jahre nach der Entwidmung konnte die Hoffnungskirche zu Pfingsten 1998 in Dienst genommen werden. Herausgekommen war geradezu eine Augenweide und das Ganze in Sichtweite der funktionalen, modernen Plattenbausiedlung. Die Hoffnungskirche ist wie ein Schatzkästchen für die Versammlung der an Gott und den Herrn Jesus Christus Glaubenden. Ist sie nicht schon in sich ein Loblied auf die Schönheit des christlichen Glaubens? Und wie viel mehr an Strahlkraft gewinnt das Zeugnis dieses Raumes, wenn die Gemeinde den Lobpreis aus vollem Herzen anstimmt, ihn mit ihren Stimmen verlebendigt und mit klar konturierten Worten unterlegt. Möge das Lied zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen in dieser Kirche immer wieder neu erklingen und weiterhin von Generation zu Generation weitergetragen werden. Zum Gottesdienst gehört aber nicht nur der Lobpreis und das Glaubenslied, sondern auch das Hören auf das Wort Gottes. Und dem wenden wir uns jetzt zu. Von Mahatma Gandhi gibt es ein überraschendes Zitat. Er hat einmal gesagt: Ihr Christen besitzt ein Dokument, das genug Kraft enthält, um die Welt auf den Kopf zu stellen und unseren vom Krieg zerrissenen Planeten Frieden zu bringen. Aber ihr behandelt es, als wäre es ein Stück Literatur. Wir halten uns heute Morgen an ein gar nicht so festlich wirkendes Wort des Apostels Paulus. Es steht im letzten Kapitel seines Briefes an die Christen in Rom. Und es handelt sich dabei um einen schlichten Gruß. Was wäre ein Kirchenjubiläum ohne Grüße. Aber wir wollen einmal schauen, ob uns nicht in so einem Gruß, weil er in der Bibel aufbewahrt worden ist, durchaus mehr begegnet als ein Stück Literatur. Paulus schreibt, Römer 16, 3 bis 5, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Sie haben für mich ihren Hals hingehalten. Nicht nur ich habe ihnen zu danken, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde, die zu ihrem Haus gehört. Dieser Gruß an Aquila und Priska korrigiert zuerst einmal unser vorherrschendes Bild des Apostels Paulus. Der war nämlich durchaus kein Solist. Er arbeitete nie allein. Man kann sich ihn nicht eine Minute vorstellen ohne die Gemeinden und ihre Versammlungen. Paulus hatte überall starken Rückhalt in jüdischen und in christlichen Häusern und Familien. Es ist geradezu verblüffend, wie viele Häuser im Zusammenhang mit der missionarischen Arbeit des Paulus im Neuen Testament genannt werden, mit Namen aufgeführt werden. Oft gehörten diese Häuser bzw. die Eigner dieser Häuser zu den Erstbekehrten in einer Stadt. Das lässt sich zeigen am Beispiel der beeindruckenden Lydia in Philippi, an Jason in Thessalonich, an Gaius in Korinth. Der Mittelpunkt dieser Häuser war eine Familie. Und um sie herum bildete sich etwas. Ja, was? Eine neue Familie. Was aber ist die neue Familie? Nun, Jesus selbst hat sie definiert und hat gesagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das ist die neue Familie Jesu. Es ist die Gemeindekirche, geboren aus dem Geist von Pfingsten. In den besagten Häusern wurden Taufbewerber unterrichtet. Hier wurden durchreisende Glaubensgeschwister als Gäste aufgenommen. Hier traf sich die Gemeinde zu ihren Versammlungen und besonders zum Höhepunkt zum Herrenmahl. Und hier wurden auch Kontakte zu Menschen vertieft, die den christlichen Glauben näher kennenlernen wollten. In einem solchen Haus erfuhren sie nicht nur etwas über Gott und über die Lehren des Evangeliums von Jesus, sondern sie erlebten auch ganz praktisch mit, wie das so ist, ein Leben als Christ. Und nicht zu unterschätzen, in diesen Häusern wurde ein Stück lebendiger Gemeindegeschichte präsent gehalten. Man konnte sie befragen. In jeder Versammlung war diese Geschichte lebendig. Nicht nur durch die Räume selbst, sondern vor allem durch die Menschen da drin. Ihr Lebensweg, ihre Hinwendung zum Gott Israels und zu Jesus Christus stand allen deutlich vor Augen. Die Neuen und die am Glauben Interessierten konnten hier Fragen stellen, ganz direkt: Wie bist du Christ geworden? Wie bist du zu dieser Gemeinde gekommen? Was bedeutet dir der Glaube an Jesus Christus? Und was erlebst du heute, jetzt mit Gott? Priska und Aquila waren für die Missionsarbeit des Paulus von unschätzbarer Bedeutung. Paulus hatte die beiden kennengelernt in der Hafenstadt Korinth. Und dorthin waren sie gekommen, weil sie aus Rom vertrieben waren. Der Kaiser Claudius hatte in einer plötzlichen Anwandlung, wie das Herrscher manchmal so haben, alle Juden aus der Reichshauptstadt ausgewiesen. Die beiden betrieben dasselbe Handwerk, das Paulus auch gelernt hatte. Sie waren Zeltmacher. In der Antike, müssen wir uns vorstellen, arbeiteten Zeltmacher vor allem mit Leder, weil die Zelte aus Leder waren. Aquila und Priska stellten in ihrem Betrieb also Zelte her, darüber hinaus aber auch Taschen und Sandalen, Gürtel und Sättel und Zaumzeug. Und dann erfahren wir nebenbei etwas ganz Erstaunliches. Als Paulus die beiden in Korinth kennenlernt, sind Priska und Aquila schon längst engagierte Christen. In Rom gab es also bereits eine christliche Gemeinde. Und darüber haben wir überhaupt keine Nachrichten. Wir wissen nicht, wie die christliche Gemeinde in Rom mal entstanden ist, wer sie gegründet hat und wann. Aquila und Priska nehmen nun Paulus in ihrer Hausgemeinschaft auf, dort in Korinth, und geben ihm Arbeit in ihrer Firma. Und zugleich ist dieses Haus die Basis für die Verkündigungsarbeit in Korinth. Ja, und dann stellen wir etwas Merkwürdiges fest. Nach etlichen Monaten fruchtbarer Zusammenarbeit zieht Paulus und das Ehepaar gemeinsam um. Ein Ortswechsel, eine Veränderung. Sie ziehen nämlich nach Ephesus, in eine Großstadt. Und das dürfen wir uns nicht vorstellen als einen spontanen Einfall der beiden oder als einen Schritt aus persönlichen Gründen und nicht einmal aus einer privaten geistlichen Überzeugung heraus. So nach dem Motto, wir haben den Eindruck, das ist jetzt für uns dran. Sondern ganz anders. Dieser Schritt war in der Gemeindeversammlung in Korinth vorher gründlich besprochen worden. Auf Beratungen dieser Art und ihr Ergebnis darf man nämlich eine Formulierung anwenden, wie Paulus sie uns überliefert, für eine der wichtigsten Gemeindeversammlungen überhaupt in der frühen Zeit der Kirche. Und da heißt es, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Und so war es auch hier. Und es standen auch sehr sachgerechte Überlegungen dahinter, dass Priska und Aquila nämlich sehr konkret mithelfen konnten, dass Paulus auch in Kleinasien einen verlässlichen Stützpunkt für sein Wirken hatte. Paulus hat ja stets darauf Wert gelegt, dass er weder den Christen, den Mitchristen noch einer Gemeinde irgendwie auf der Tasche lag. Der Apostel hat seinen Lebensunterhalt in der Regel mit eigener Hände Arbeit verdient. Auch aus diesem Grund sollten Priska und Aquila ihren Wirtschaftsbetrieb nach Ephesus verlagern. Von dieser Basis aus hat Paulus dann über 3 Jahre hinweg sternförmig viele Einzelreisen in das Landesinnere von Kleinasien unternommen, hat missioniert, hat neue Gemeinden gegründet, aber er ist immer wieder nach Ephesus zurückgekehrt. Dann wohnte und arbeitete er wieder für ein paar Wochen bei Aquila und Priska und dann brach er von Neuem auf. Als Paulus Jahre später den Brief an die Gemeinde in Rom schreibt, bittet er die Gemeinde in Rom, ganz besondere Grüße auszurichten an Priska und Aquila. Und er bescheinigt ihnen, sie haben für mein Leben ihren Hals hingehalten. Nicht nur ich habe ihnen zu danken, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde, die zu ihrem Haus gehört. Nun sind sie also wieder in Rom, haben ihren Betrieb, der dort einmal gegründet worden war, wieder dort mit hingenommen. Der äußere politische Druck hatte nachgelassen. Es gab wieder eine Chance, in Rom zu sein. Aber auch das nicht aus eigener Initiative oder aus Sehnsucht nach der Heimat. Auch hinter dieser Entscheidung dürfen wir die Beratung der Gemeindeversammlung in Ephesus vermuten. Wie Paulus lebten auch Aquila und Priska also nicht für sich selbst und nicht für ihre Privatinteressen, sondern sie stellten ihr Leben konkret in den Dienst des Evangeliums von Jesus. Und wie wir eben erfahren, sie haben Kopf und Kragen riskiert in Ephesus, sind Paulus beigestanden und waren selbst darüber in Lebensgefahr geraten. Wir erfahren nicht, was sich da im Einzelnen abgespielt hat, aber dass alle heidenchristlichen Gemeinden ihnen zu Dank verpflichtet sind, das stellt Paulus doch sehr, sehr deutlich heraus. Wahrscheinlich sollte nun auch in Rom diese Basis, die Aquila und Priska bereiten konnten, für den Apostel Paulus eine Chance sein, dass er weitere Planungen vornehmen konnte. Er hat nämlich von diesem zentralen Punkt aus, Hauptstadt des Römischen Reiches, vorgehabt, noch ganz, ganz weit nach Westen sich auszurichten. Es ist sogar konkret von Plänen, dass er nach Spanien wollte, die Rede. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Wie wir ja wissen, ist Paulus dann auf einer Reise nach Jerusalem verhaftet worden und wurde als Gefangener nach Rom überstellt, um dort einen Prozess abzuwarten. Aber zurück zu Priska und Aquila. Ihr Haus und ihr Betrieb wurde nun auch in Rom wieder zum Kristallisationskern einer Hausgemeinde. Wir müssen uns vorstellen, in der frühen Zeit der Kirche, da hing die Entstehung neuer Gemeinden immer davon ab, dass es solche Menschen wie Priska und Aquila gab. Menschen, die mit ihren Familien bereit waren, um des Evangeliums willen in eine andere Stadt aufzubrechen, an einen anderen Ort, gegebenenfalls auch in ein anderes Land zu ziehen, um dort mit ihren Möglichkeiten eine lebendige, neue Gemeindezelle zu bilden. Gemeinden können nicht auf dem Reißbrett konstruiert werden. Es hängt immer an konkreten Personen, an einzelnen Glaubenden. Und das ist auch heute so. Ich denke, wir täuschen uns sehr, wenn wir meinen, dass unsere kirchensteuerfinanzierte Volkskirche ein Selbstläufer ist. Vordergründig mag es manchmal so aussehen. Aber in Wahrheit gibt es die Kirche auch heute nur deshalb, weil es in jeder Gemeinde wenigstens eine Handvoll wirklich Glaubender gibt. Manchmal sind es tatsächlich nur einige wenige, an denen die geistliche Lebendigkeit wie an einem seidenen Faden hängt. Auf manch einem Dorf sind es vielleicht nur noch 4 oder 5 oder auch nur eine einzige Familie. Aber ohne diese Menschen wäre alles tot und käme nichts mehr zustande. Wie viele es hier bei Ihnen in der Hoffnungskirche sind, ist eine spannende Preisfrage. In jedem Fall ist es keine konstante Zahl, denn Nähe und Abstand, Lebendigkeit im Geistlichen oder Schwächeln, das wechselt sich, wie jeder von seinem eigenen Herzen und Leben weiß, ab. Das ist nicht konstant und das ist rein menschlich betrachtet ein so unkalkulierbares Risiko, dass man Gott fragen möchte, nun sag doch mal im Blick auf den Erfolg deines Unternehmens, Gemeinden und Kirche, warum hast du das überhaupt so eingerichtet? Warum nimmst du es in Kauf, dass deine Sache in der Welt von so viel menschlichen Unzulänglichkeiten beeinträchtigt wird? Denn es hängt ja ohne Frage immer an Menschen und nicht an Strukturen. Gerade Paulus weiß, ein Lied davon zu singen. Einerseits ist ganz erstaunlich, wie viele Menschen dieser Apostel um sich sammeln konnte, wie viele er für die Mitarbeit gewinnen konnte und wie zugewandt er in den Grußlisten von ihnen spricht. Andererseits hat gerade Paulus bis in die Tiefen seiner Existenz gelitten. Nicht nur an den Widerständen der heidnischen Gesellschaft. Das konnte ja bis zu brutaler Verfolgung reichen. Sondern auch an innergemeindlichen Streitigkeiten und an massiven Gegnern. Da gab es Mitchristen, die haben seine Arbeit boykottiert. Und es gab Menschen in der Gemeinde, die sein Vertrauen missbraucht haben. Was wir darüber aus den Quellen erfahren, ist so realistisch und gehaltvoll, dass wir auch nicht einen Moment Gefahr laufen, das Gemeindeleben damals zu idealisieren. Und trotz alledem bezeichnet Paulus die Christen in seinen Briefeinleitungen konsequent als die Heiligen. Die Heiligen, das heißt die von Gott in Beschlag genommenen, die Berufenen, die von Gott Geliebten. Sie sind miteinander die Gemeindeversammlung des Volkes Gottes. Entscheidend sind nicht die Fehler. Die Fehler, die gemacht werden, sie wird es immer wieder geben, das ist nicht das Entscheidende. Auch nicht entscheidend sind die menschlichen Torheiten, sie werden niemals ausbleiben. Entscheidend ist nicht einmal die Anhäufung von richtig konkreter, herber Schuld. Das kann ganz furchtbar sein, wie wir wissen, aber Gott kann auch damit fertig werden. Er kann Schuld vergeben. Alles entscheidend aber ist, dass die Gemeinde weiß, dass sie von Gott berufen ist. Berufen, seinen Plan mit der Welt und in der Welt sichtbar zu machen. Damit die Gemeinden damals diese Bewirkung wirksam und mit Ausstrahlung praktizieren konnten, gab es die geschwisterliche Korrektur im Rahmen von Gemeindeversammlungen. Trotz aller Unzulänglichkeiten wurde den Christen in ihren Versammlungen geradezu eine beglückende Erfahrung geschenkt. Dieses Glück hatte Suchtpotenzial. In den sich ausbreitenden christlichen Gemeinden gelang nämlich etwas ganz Besonderes. Menschen der denkbar verschiedensten Art wurden von Gott zu einer Gemeinschaft zusammengefügt. Frauen und Männer aus unterschiedlichsten Völkern, mit allen möglichen Traditionen und Sprachen, mit unterschiedlichsten Temperamenten und Mentalitäten. Sie hatten verschiedene Hautfarbe. Sie waren vermögend oder arm, begabt oder hochqualifiziert oder sie kamen aus einfachen sozialen Verhältnissen, übten eher schlichte Tätigkeiten aus. Und nicht zuletzt gab es das höchste Spannungspotenzial, freie Bürger neben unfreien Sklaven. Das alles in ein und derselben überschaubaren Gemeinde. Nicht nur die heidnische Umwelt staunte darüber, auch die Christen selbst spürten, dass sie ein Wunder erlebten. Wenn sie in der Gemeinde lernten, einander als Schwestern und Brüder zu begegnen, war das ein Wunder. Schon um das Jahr 140, wir kommen jetzt so ein bisschen in die Zielgerade, schon um das Jahr 140 nach Christus hat ein Christ versucht, diese Erfahrung mit einem Gleichnis zu beschreiben, mit einem Bild. Interessanterweise spielt er dabei auf ein Gegenbild zur Geschichte vom babylonischen Turm an, mit dieser Sprachverwirrung und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Da sagt dieser Christ, die Steine, die aus den verschiedenen Bergen, und damit meint er die Völker, in den Turm, das heißt die Gemeinde, eingefügt werden, sind zunächst buntfarbig, aber in dem Moment ihrer Einfügung in den Turm nehmen sie alle dieselbe weiße Farbe an. Die Gemeinde Jesu Christi wird also mit einem Turmbau ganz eigener Art verglichen. Es handelt sich um einen geistgewirkten, göttlichen Turm. Und im Unterschied zu dem tollkühnen Unternehmen des babylonischen Turms, wo nach kurzer Zeit ja nun sich alles auflöste in Chaos, geht es hier bei dem Kontrastmodell ganz anders zu. Er ist ja ein Sinnbild für die Gemeinde Jesu Christi. Und so steht er für die Versöhnung von so völlig unterschiedlichen Menschen bis hin zu unvereinbaren Charakteren, die da ein Miteinander erleben, das man nur als gelungen bezeichnen kann. Besser kann Gott gar nicht zeigen, was sein Geist vermag. Wo wir dem Geist von Pfingsten Raum geben, sich zu entfalten, da wächst auch heute echte Gemeinde. Und mit der weißen Farbe in dem Gleichnis ist ja kein langweiliges Einerlei gemeint. Weiß, was ist schon weiß? Das Weiß trägt bekanntlich das Spektrum aller Farben in sich. Alle Farben der Schöpfung sind in dem Weiß gebündelt. Und darum ist das Weiß die Farbe der Erlösten, die Farbe der Vollendeten, hat das Taufgewand eine weiße Farbe. Darum ist auch die Farbe der Engel nicht zufällig die Farbe des Taufkleids. Hier ist es ein bisschen anders. Von vielen zurecht geliebt wird er, der wunderbare Taufengel hier in der Kirche. Er will uns immer wieder neu daran erinnern, wozu wir berufen sind, gerade durch unsere Taufe berufen sind. Unsere Berufung ist es nicht mehr und nicht weniger, als miteinander Gemeinde Jesu Christi zu sein, vom Geist Gottes beatmet, ein sichtbares Zeichen seiner nimmermüden Gnade, die wir freilich reichlich brauchen und in Anspruch nehmen. Das feiern wir an Pfingsten und dafür danken wir an diesem Kirchweihfest. Amen.